ARD.
Hallo, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Heute am Mikrofon sitzen
Julian Estern
und Eneas Roch, der Präsident des Plus.
Oh, I love it. Ich freue mich. Hast du wieder was Mathematisches mitgebracht?
Heute tatsächlich. Ich freue mich sehr, dass wir was Mathematisches haben. Eine wahnsinnig gute Frage. Ich schäme mich fast, dass sie mir selber nicht eingefallen ist. Nämlich, wir würfeln ja beim Brettspiel mit einem Würfel. Der heißt deswegen auch so. Mhm. Kann man auch aus mathematischer Sicht mit was anderem würfeln als mit einem Würfel? Darum geht es in einer aktuellen Studie, die habe ich mitgebracht. Und was hast du?
Ich habe auch eine Frage dabei, unter anderem. Was war zuerst da? Die Blume oder der Schmetterling?
Auch diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Hier hält sich mein Ärger aber in Grenzen.
Wir schauen später drauf. Aber wir starten mit etwas, was das Internet beschäftigt. Und ich bringe doch immer gerne die Internetthemen mit. Und zwar, hast du schon mal was von Mouth-Taping gehört?
Nein, aber ich ahne, es ist irgendwas, muss man sich da einen Korken in den Mund stecken und ein lustiges Wort sagen?
Mouth-Taping, also Mund zukleben. Es ist keine neue BDSM-Technik also, oder so.
Ich dachte jetzt, dass man dann irgendwie lustig aussieht oder so ein lustiges, dass die Stimme dann lustig klingt, dann ist man so gekorkt mit Mund und
groß. Ach so, ja.
Das ist es nicht?
Ja. Nee, es ist was für die Nacht, also sich nachts den Mund zuzukleben mit Tape. Aha. Das soll nämlich laut den VerfechterInnen ganz viele positive Effekte bringen. Also durch die Nase zu atmen, das soll die Luft besser filtern. Dann Stickstoffmonoxidbildung in den Nasennebenhöhlen soll gefördert sein. Das sei gut für die Lunge. Es soll außerdem das Schnarchen reduzieren, ne, weil viele Menschen nur mit offenem Mund schnarchen und man soll einfach besser schlafen. So.
Der menschliche Körper hat viele Jahre Evolution hinter sich. Und wenn zum Beispiel man die Nase verstopft hat, dann geht automatisch im Schlafen der Mund auf und man kann durch den Mund atmen. Sehr praktisch. Wenn ich den jetzt zuklebe und denke beim Einschlafen noch, oh, ich weiß nicht, bin so ein bisschen erkältet, dämmere ich hinfort?
Ja.
Oder wache ich vorher auf, bevor ich ersticke?
Ja, die gute Nachricht, ich schnarche nicht mehr, die schlechte, ich atme auch nicht mehr. So.
Genau, ja.
So ungefähr, ja. Es hat sich jetzt eine Metastudie, deswegen komme ich auch vor allem drauf angeschaut, wie sicher und effektiv dieses Mundtaping tatsächlich ist. Und es ist mal wieder ein Beispiel dafür, ne, wenn wir nicht so dumm wären und Sachen irgendwie im Internet denken, wir müssen alles nachmachen, müsste man dazu nicht Studien machen. In dem Fall haben sie jetzt eben eine Metastudie gemacht und geguckt und gesagt, naja, Leute, also verstopfte Nase, selbstverständlich dumme Idee, das zu tun. Ja, man kann auch bei Allergien tatsächlich ersticken.
Ach ja, würde ja keiner. Also wenn man eh schon denkt, ich kriege schlecht Luft durch die Nase, wird ja keiner sich den Mund...
Eneas, unterschätzt die Menschen nicht. Und sie sagen aber, naja, okay, Placebo-Effekte, möglicherweise kann schon irgendwie was wirken. Aber insgesamt sagen sie ja, die Risiken übersteigen auf jeden Fall, laut dieser Metastudie zumindest, den ganzen angeblichen oder teilweise auch nachgewiesenen Vorteilen. Und auf jeden Fall nicht, ohne medizinisches Personal vorher zu konsultieren. Wer hätte es gedacht?
Ja, da kann man ja gleich versuchen, irgendwie einen Löffel Zimt zu fressen.
Ja, man kann es machen, medizinisch nicht unbedingt belegt und ein bisschen schwierig vielleicht auch. Interessanterweise, ich habe mich gefragt, naja, kann man da jedes Tape nehmen oder hat da jemand mal wieder gedacht, er hat eine Geschäftsidee? Selbstverständlich gibt es für 10 bis 30 Euro pro Packung unter anderem vom Hersteller Hostage Tape.
Oh.
Was zur Hölle? Es ist wirklich der Herstellername.
Wenn der arme Mann so heißt, ich sag mal, stell dir mal vor, du heißt Schlecker, da würde ich auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie einen Supermarkt mit aufzumachen mit dem Namen. Aber wenn du zufälligerweise Carl Hostage heißt und ein tolles Tape erfunden hast.
Ja.
Und eitel bist, ja.
Es ist eine ganz spezielle Zielgruppe, die du ankriegst, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe mich auch gefragt, Mouth-Taping mit Bart, gibt es da eigentlich Erkenntnisse dazu, ob das besonders gut ist oder besonders schlecht? In der Meta-Analyse wurde explizit erwähnt, dass in vielen Studien leider Bartträgerinnen und Bartträger ausgeschlossen wurden und deswegen ist die klinische Wirksamkeit auf gar keinen Fall belegt für Bartträgerinnen, also noch weniger als für alle anderen.
Ich glaube, bei Bartträgern hast du nicht das große Risiko für Ersticken, sondern du kriegst es ja nie ganz dicht.
Richtig.
Und dann hast du eher wie so ein Schwamm oder sowas noch einen Makrofilter. Das heißt, du kannst prima sagen, ich filtere noch Insekten raus oder Essensreste oder was auch immer noch so durch die Luft fliegen.
Ja, also ich habe mich gefragt, ne, also hippe Männer um die 30, ne, UDU, aber in ihrer Rennradphase rasieren sie sich ja die Beine. Vielleicht ist das jetzt auch was mit dem Maustaping einhergeht, dass die ganzen Hipster wieder ihre Bärte abrasieren, damit sie da bessere Abdichtungseigenschaften haben, wie auch immer. Auf jeden Fall kleiner Serviceblock auch noch an der Stelle. Ich habe auch mal gecheckt, ob es Studien dazu gibt, wie Pflaster abreißen eigentlich am wenigsten wehtut.
Ah, ja.
Das ist ja das, was wir uns jetzt alle gerade denken. Mhm. Wenn ich das Ding auf meiner Lippe habe, da sind auch und drumrum, also um meinen Mund gibt es ganz feine Härchen, ja. Das tut bestimmt weh. Es gibt mehrere Doppelblindstudien. Wir sind versorgt. Unter anderem, was helfen soll? Öl, sagt man ja. Erdnuss-Sonnenblumenöl oder so. Macht beim Schmerz statistisch keinen messbaren Unterschied.
Drauf tun, bevor man das Pflaster draufklebt oder?
Vor dem Entfernen.
Vor dem Entfernen das Pflaster tränken.
Ja, genau, genau.
Das ist übrigens ein guter Tipp auch so für Aufkleber auf Plastikoberflächen.
Ja.
Also wenn du sagst, ich habe hier einen Plastikdeckel, da habe ich einen Aufkleber draufgeklebt und jetzt kriege ich den nicht mehr ab und dann sieht das doof aus. Und diese Klebereste, die kriegst du ja nie wieder ab eigentlich. Ne? Dann versuchst du es mit Spüli, geht auch nicht, aber Öl ist natürlich super.
Okay, ja, auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch schon, bevor ihr das Pflaster kauft, mal gucken. Es gibt silikonbasierte Tapes. Da haben wir auf jeden Fall in Untersuchungen Ergebnisse, dass das weniger wehtut. Und was helfen kann, ist, dass man praktisch die Hand so drauflegt und danach direkt Druck ausübt. Das kennen auch viele von uns vielleicht vom Sugarn oder vom Wachsen. Das soll auf jeden Fall am ehesten noch helfen. Naja.
Ja, also wenn wir hier über Schmerztechniken reden, angeblich hilft ja auch zu fluchen. Dann kannst du die Hand drauflegen und dabei noch irgendwie Scheiße rufen.
Stimmt.
Ja, viel Erfolg beim Experimentieren, Leute.
Wenn du immerhin die Nacht überlebt hast.
Für viele Spiele braucht man einen Würfel. Mensch, ärger dich nicht, Kniffel. Dungeons and Dragons. Aber muss es eigentlich immer ein Würfel sein? Kann man nicht auch was anderes werfen? Zum Beispiel eine kleine Katzenfigur.
Ja, ob die auf den Pfoten landet oder nicht.
Genau, genau. Ich habe hier auch mal ein Exemplar mitgebracht, was man auch zum Beispiel würfeln könnte.
Show me.
Das ist ein Spielzeug. Ein Hubschrauber mit einem garstigen Hund vorne drin.
Ja.
So, den würfel ich jetzt einfach mal. So, ist jetzt so gelandet. Also weiß ich nicht, das wäre vielleicht eine Eins.
Mit einem Rad nach oben.
Ja. Oh, jetzt ist der Hund rausgefallen. Das ist, glaube ich, ich darf nochmal würfeln. Also, man kann sehr viele Sachen ja irgendwie komisch werfen und sie landen in verschiedenen Orientierungen.
Ja.
So, ich habe jetzt dreimal, viermal geworfen und festgestellt, die Seite scheint die bevorzugte Fall...
Das ist doch gezinkt!
...Seite zu sein. Das ist doch gezinkt. dieser Hubschrauber ist doch Frechheit. So. Und genau darum geht's. Kann ich auch was anderes werfen und auf welche Seiten fällt das dann? Das haben Forscherinnen und Forscher versucht zu beantworten von der Carnegie Mellon University, von Nvidia, von Adobe und von der University of Toronto. Und sie haben einen Weg gefunden, Objekte so zu gestalten, dass sie tatsächlich mit bestimmten Häufigkeiten auf bestimmte Seiten fallen. Also man kann sagen, ich möchte jetzt gerne einen Würfel haben. Beim normalen Würfel ist ja klar. Was muss ein Würfel können, Julia?
Er sollte fair auf allen Seiten landen und er sollte rollen können.
Was heißt fair?
Statistisch gleichmäßig.
Genau, alle Seiten in dem Sinne gleich wahrscheinlich, ja. Gleich häufig. Ne? Also alle Seiten, auf lange Sicht kommen alle Seiten gleich häufig. Und jetzt ist die Herausforderung, die sich hier gestellt haben, mach doch einfach eine andere Form so, dass die 6 verschiedene Positionen einnehmen kann und jede dieser Positionen auch gleich häufig kommt.
Okay, wild, weil ein Würfel hat halt nun mal 6 Seiten, wenn du 6 Positionen willst.
Aber er ist auch geometrisch, ist er auch sehr langweilig. Er sieht halt einfach sehr, sehr langweilig aus. Und wenn man jetzt an so einen Teil hier denkt, ne, wie diesen Hubschrauber, das ist ja schon sehr detailliert. Der hat Räder, der hat oben einen Propeller, da sitzt vorne ein Hund drin, der hat hinten so eine Art Schwanzflosse. Also, und der hat ja auch verschiedene Seiten, auf die er fallen kann. Muss es immer so ein langweiliger Würfel mit 6 platten Seiten sein?
Aber das heißt, das Objekt hat dann 8 hervorstehende Ecken, die sozusagen die 6 Seiten irgendwie determinieren, nicht?
Muss nicht mal. Sie sagen, mathematisch und ganz allgemein formuliert, suche dir vorab eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aus. Kannst du jetzt ein Objekt finden, das seine Ruheposition just passend zu dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung einnimmt? Das Ding kann so viele Ecken haben, wie es will. Hauptsache, es hat 6 Ruhepositionen, die alle ungefähr gleich häufig eingenommen werden.
Ah, okay. Das heißt, es kann ganz viele Ecken haben, aber es kippelt, kippelt, kippelt und der Schwerpunkt zwingt es dann, was auch immer das für einer ist, auf eine von 6 Seiten zu landen.
Genau.
Aha,
du könntest
okay.
Ja bei so einem normalen Würfel wahrscheinlich, wenn du jede Seite eindellst,
okay.
Dann haben die viel mehr Kanten, viel mehr Ecken,
ja.
Aber trotzdem sind die Seiten gleich häufig. Was haben da bisherige Wissenschaftler eben gemacht? Die haben gesagt, wir simulieren die komplette Bewegung von dem Teil, wenn das fällt. Aber das ist super kompliziert. Du musst halt das Objekt sehr genau modellieren. Du musst die Umgebung und die Einflüsse genau modellieren. Du hast 1000 Einstellmöglichkeiten. Und bei solchen hochkomplexen Sachen, also ist ja witzig, ne, dass ein starres Objekt fällt zu Boden, ist eine sehr komplizierte Sache. Jedes Kind kann nur einen Würfel werfen, aber das zu berechnen ist wahnsinnig kompliziert.
Ja.
Und da können winzige Rechenfehler auftreten, die dann am Ende zum Schrottergebnis führen. Und um dann überhaupt zu gucken, wie geht dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, also Häufigkeit, musst du das Ding auch noch 1000 Mal oder häufiger durchrechnen lassen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, was passiert da auf lange Sicht. Mhm. Jetzt haben die einen ganz anderen Ansatz gemacht. Die haben sich überlegt, und das ist zum Teil Hardcore-Mathe, zum Teil ein bisschen Computerwissenschaft, sehr cool. Sie haben gesagt, sie nutzen geometrische Prinzipien. Es klingt jetzt ein bisschen trivial, aber da steckt sehr viel Grips hinter. Wie ein Körper rollt. Es geht hier um Rollen. Es geht also nicht um, das Ding fällt auf den Boden und ne, sondern ja, du legst es hin und mit ein bisschen Schwung fällt es jetzt, rollt es noch in eine Ruheposition. Das kegelt also nicht über den ganzen Tisch und hopst noch auf und ab. Also wie ein Körper rollt, sagen sie, ist vor allem abhängig davon, surprise, surprise, was für eine Form er hat.
Ja, no shit, Sherlock. Ja,
das ist aber der Riesenclou, wenn du sagst, ich kann ganz, ganz viele Sachen, kann ich bei der Berechnung außen vorlassen. Ich kann mich auf geometrische Prinzipien und Tools konzentrieren. Und dann haben sie was gemacht. Ich will hier nicht in die Tiefe gehen, auch deshalb, weil ich da selber Angst vor habe. Sie haben den sogenannten Morse-Smale-Komplex genutzt. Und das ist eine super mathematische Idee. Sie haben was total abstrahiert. Sie haben gesagt, wir nehmen uns ein Objekt. Ich nehme mal als Würfel, könnte ich auch den hier nehmen. Guck mal. Ist er nicht süß?
Oh, ein kleiner Hund.
Ein Hund.
Sieht ein bisschen aus wie der Chihuahua von Paris Hilton.
Er hat rosa Anziehsachen. Freunde eines beliebten Kinderfranchises wissen, um was für ein Hund mit Flugfähigkeiten es sich hier handelt. wenn ich den jetzt werfe,
ja,
dann ist das ja sehr kompliziert. Aber man kann das berechnen, indem man sagt, diesen Köter hier projiziere ich mit seiner Form und seiner Masseverteilung auf eine Kugel. Und dann, also das ist so ähnlich wie ein Schattenwurf, ne? Also ich übertrage Eigenschaften von dem Ding auf einen runden Ball und dann zerteile ich die Oberfläche dieses Balls wie eine Landkarte nach einem ganz bestimmten Prinzip. Und zwar so, dass die Gebiete auf dieser Landkarte am Ende proportional ungefähr den Ruhrlagen entsprechen. Das heißt, du musst dir nicht so einen total komplizierten Köter angucken mit all seinen Kanten und einem Gesicht und einem Schwanz und Pfoten, sondern du guckst dir am Ende immer nur eine Kugel an, die wie eine Landkarte so bestimmte Gegenden hat, weil man das geschickt umgerechnet hat. Und das ist der riesen mathematische Clou, den sie ja gemacht haben. Das machst du ja oft, dass du irgendwas vereinfachst und ganz abstrahierst und dadurch wird es dann einfacher. So, und das Ganze ist super schnell. Ja, das heißt, sie müssen, um zu gucken, wo landet denn dieser Köter, am Ende nur gucken, wie groß sind welche Gebiete auf meiner Kugel. Und das geht so schnell, sie haben eine Schweinefigur genommen. Ist relativ ähnlich diesem Hund hier, also so ein kleines Schweinchen. Plastikschweinchen und haben die Ruheposition mit Wahrscheinlichkeiten berechnet. Das dauert 3 Millisekunden.
What?
Also, zipp, das ist praktisch sofort. Ja, und das ist sowieso schon mal cool. Und jetzt kommt der Riesenclou, es geht auch rückwärts. Und darum geht's ja. Man kann also sagen, nicht, ich nehme ein Schweinchen und berechne jetzt, wie sind die Ruhepositionen, sondern ich sage, ich hätte gerne einen Würfel mit folgenden Eigenschaften. Er soll zum Beispiel 6 Seiten haben. Jede Seite soll Wahrscheinlichkeit 1/6 haben. Ja, und ich finde, der soll so ungefähr aussehen wie ein Papagei. Und dann fange ich an mit einer ungefähren Papagei-Form und lasse es mal durchrechnen und kann das iterativ immer so ein bisschen anpassen und gucken, passt es denn jetzt? Und am Ende können sie jetzt Würfel in ganz unkonventionellen Formen herstellen. Und sie haben das zum Beispiel ausprobiert mit einem Drachen oder mit einem Gürteltier-ähnlichen Superschurken.
Gürteltier, okay.
Und dann haben sie gesagt, aber das nicht nur, dass wir das jetzt können, ne, das, wir machen das auch. Wir drucken die im 3D-Drucker und würfeln mit den Teilen. Man kann sich das am Video angucken, wie dann so ganz komische, absurde, geformte Würfel da würfeln und gucken, ob da die Würfelwahrscheinlichkeiten passen. Und sie haben gesagt, ja, warum denn so einfach? Warum denn Drache? Warum nicht mal was richtig Absurdes?
Absurder als ein Drache.
Ja. Und weißt du, was sie gewürfelt haben, was sie gebaut haben? Einen Würfel, mit dem du würfeln kannst, wie als würdest du 2-mal hintereinander mit einem normalen Würfel würfeln.
Was?
Zum Beispiel. Also, wenn du 2-mal würfelst, was für Ergebnisse hast du dann als Summe? Was kannst du dabei alles würfeln, wenn du 2-mal würfelst?
Naja, maximal 12.
Maximal 12 und minimal?
2.
Und was ist wohl am häufigsten?
Alles gleich häufig.
Nee.
Nicht?
Die 2, die kannst du ja nur kriegen, indem du eine 1 und eine 1 machst. Aber eine 7 kannst du kriegen durch eine 2 und eine 5,
ah,
eine 3
stimmt.
und eine 4, eine 4 und eine 3.
Das war natürlich eine Falle jetzt, ne?
No worries. Also, das heißt, da sind die Ergebnisse nicht alle gleich wahrscheinlich. Und sie haben gesagt, okay, statt 2-mal zu würfeln, lass uns doch einfach einen Würfel bauen, der diese 10 Seiten hat. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und die Seiten sind so gebaut, wie die Wahrscheinlichkeiten dann auch sind. Also das 12 und das 2 sind ganz kleine Seiten und das 7 und das 8 und das 6 sind relativ große Seiten und das geht. Das haben sie gebaut, haben sie ausgedruckt auf einem 3D-Drucker und damit gewürfelt.
Hä, ich finde es mega gut, weil wenn ich so einen Würfel sehen würde, wäre, glaube ich, für mich die Vorstellung von Wahrscheinlichkeit oder auch für Kinder nochmal viel haptischer da, oder?
Sehr coole Idee. Ja, auf jeden Fall.
Gehört zukünftig, finde ich, zur Grundausstattung in allen Grundschulen.
Ja. Guck mal, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. So sieht das Teil dann aus. Also gar nicht so absurd. Es ist halt, wie würdest du es beschreiben?
Es sieht ein bisschen aus wie so Boulderwürfel in einer Boulderhalle, ehrlich gesagt.
Ja. Also irgendwie ein vielseitiges Irgendwas. Nicht symmetrisch, gar nicht symmetrisch.
Ja. Aber wirklich, das könnten Vorlagen für die nächste Boulderhalle sein, bin ich ehrlich.
Ja, ja. Die Flächen sind so irgendwie trapezförmig, manche dreieckig. Ja. Und das ist ein Würfel, der halt einen Doppelwurf simuliert. Sie haben ganz viele andere. Sie haben Würfel gedruckt, die das Werfen von fairen Münzen simulieren. Und aber der Drachen ist wunderschön. Der Drachen, ein Kätzchen und ein Armadillo-Soporschurken haben sie gemacht, um...
Armadillo, hier.
Ja, die haben 3 Ruhepositionen. Also da kannst du im Prinzip nur 3 Sachen würfeln.
Ja, finde ich gut. Aber also ich habe gerade gesagt, ne, in Grundschulen, ich glaube, also nach meiner Aussage ist alles gleich. Wahrscheinlich sollte ich mir so ein Würfelchen auch mal zulegen.
Ich schäme mich jetzt, weil deine Anwendung ist natürlich viel cooler, als was ich mir überlegt hatte, weil das ist wirklich was man kann an dem Ding ja wirklich sehen, die Seite ist größer, die Seite ist kleiner, auf die fällt es eher. Ja, ich habe gedacht, wenn du Würfel drucken kannst, kannst du auch Butterbrote designen. Wir wissen alle, das Brot fällt immer auf die Marmeladenseite. Jetzt könnte man mit den neuen Methoden das ja so optimieren, dass das Brot eine Form hat, die immer safe auf der Rückseite landet.
Ja, ich glaube, das Brot fängt an zu schimmeln, bevor man es essen kann.
Oder für Katzen. Katzen drehen sich ja im Fallen automatisch so, dass sie irgendwie möglichst auf den Pfoten landen. Das ist auch total faszinierend, sich das mal in Zeitlupe anzugucken, wie sie das tun.
Ja.
Aber man könnte ja vielleicht die Katze auch einfach so designen, dass sie gar nichts aktiv tun muss, sondern sie fällt einfach starr und faul und landet automatisch in ihrer stabilen Ruheposition auf allen 4 Pfoten. Das wäre cool.
Das wäre sehr cool. Aber Leute, wirklich, also früher in so Intelligenztests in Anführungsstrichen, musste man doch immer so Würfel falten. Haben die in dieser Studie auch so ein Faltmuster für so einen Würfel beigelegt?
Nee.
Schade, weil das fände ich jetzt richtig cool. Wenn wir den nachbasteln können.
Die werden iterativ, Schritt für Schritt am Computer designt. Auch gerade zum Beispiel das Kätzchen. Sie haben dann beim Würfeln festgestellt, naja, so richtig passt es nicht. Irgendwie gibt schon ein paar Prozent Abweichungen. Ja komm, mach die Nase ein bisschen länger, mach den Hintern ein bisschen platter. Also du musst schon rumtricksen, dass es am Ende genau passt. Und gerade so ein Kätzchen ist schon, das ist eher Kategorie Origami. Das ist nicht hier irgendwie 6 Seiten zusammenkleben, fertig. Aber das können wir mal als Anregung geben. Es gibt viele offene Fragen, wo man weiterforschen kann. Und wir können ja sagen, für die breitere Akzeptanz in der Öffentlichkeit, leg noch ein Schnittmuster bei.
Ja, ein Bastelbogen. Ich will Würfel basteln. Wir haben ja schon eingangs gesagt, wir stellen uns heute die großen Fragen. Unter anderem, was war zuerst da, die Blume oder der Schmetterling? Mir war diese Frage bisher nicht geläufig. Ich kannte so, war das Huhn oder das Ei zuerst da? Ist das eigentlich geklärt? Kennst du das? Also, weißt du die Lösung?
Nee.
Ich habe kurz nochmal geguckt. Vermutlich war das Ei zuerst da, weil Vögel von Reptilien abstammen und die waren schon lange vor Hühnern da und haben schon vor Hühnern Eier gelegt. Also gab es wahrscheinlich Eier schon, bevor es Hühner gab. Und das erste Huhn entstand vermutlich durch eine kleine genetische Mutation in einem Ei, das von einem Fasthuhn gelegt wurde. So, nachdem wir das geklärt haben,
sehr plausibel.
Beschäftigen wir uns mit den anderen wichtigen Fragen der Wissenschaft. Ne? Es gibt ja auch, was war zuerst da, DNA oder Proteine zur Entstehung des Lebens oder der Urknall des Universums, dies, das. Aber die neue Fragen-Bombshell, die hier die Villa entert, sag ich mal, ist eben, waren die Schmetterlinge erst da oder die Blumen? Und diese Frage beantworten wir mit einer neuen Untersuchung komplett in Fakt-Up-Manier mit Hilfe eines Kackhaufens. So. Erstmal mein aktueller Wissensstand. Mein Wissensstand zu Blumen und Schmetterlingen. Ich habe mal tief in meinem Kopf gekramt, ist, dass die sich irgendwie koevolutionsmäßig entwickelt haben und sich gegenseitig die ganze Zeit angepasst haben über Millionen von Jahren weg. Ne? Bunte Blüten, damit Insekten wie Schmetterlinge angelockt werden und Schmetterlinge dann wiederum haben lange Rüssel bekommen, um Nektar aus diesen Blüten zu kriegen. Das war mein Wissensstand. So, den speichern wir jetzt nicht ab, weil der wurde möglicherweise widerlegt.
Da kannst du nicht erst was erzählen, am Ende sagen, aber das merken wir uns gar nicht. Ja. Denken Sie nicht an den roten Elefanten.
Naja, man muss ja schon wissen, was jetzt das Neue ist, Aeneas. So, dieses Forschungsteam, dieses internationale, hat jetzt einen 236 Millionen Jahre alten versteinerten Kackhaufen erneut auseinandergenommen und sich angeguckt. Und darin haben die Hinweise gefunden, dass Schmetterlinge wahrscheinlich schon vor den ersten Blütenpflanzen existiert haben. So, das haben sie in der Fachzeitschrift Parasitology veröffentlicht. Was genau ist jetzt in dieser Back to the Poop, the oldest hexapod scales discovered within a Triassic coprolite from Argentina? Studie rausgekommen. Dieser Kackhaufen, der ist schon seit 2011 bekannt. Und das ist eine, in Anführungsstrichen, Gemeinschaftstoilette. Also einfach ein Ort, an dem mehrere Tiere gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig, versetzt, in Zeitabständen, ihre Hinterlassenschaft hinterlassen haben.
Ziemlich das Gegenteil von gleichzeitig.
Ja. Und zwar geht es da um pflanzenfressende Therapsiden. Das sind reptilienähnliche, die gelten als Vorfahren der heutigen Säugetiere. Und um genauer zu sein, die Dicynodonten, hoffentlich spricht man die so aus, ich bin bei den pflanzenfressenden Vorfahren der Säugetiere nicht so firm, die hatten wohl einen stämmigen, robusten Körper mit kurzen Beinen und häufig zwei markante Stoßzähne. So, die haben jetzt da alle gekotet und in diesem versteinerten Kot haben sich eben so Schuppen gehalten, die denjenigen Schuppen ähneln, die wir auf Schmetterlingsflügeln finden. So, und jetzt haben die Forscher eine neue Schmetterlingsart benannt. Ich kann sie vorlesen. Ampatiri eloisae, wird niemandem was sagen. Und
ach, das weißt du nicht.
Stimmt, ich möchte euch nicht unterschätzen.
Ich hoffe, Leute, ihr nickt jetzt und sagt, ja, ja, sehr richtig.
Ja, ja, genau, richtig. Gut, dass er so benannt wurde. Und das sind jetzt eben die ältesten bekannten Hexapodenschuppen und könnte eben bedeuten, dass Schmetterlinge und vielleicht auch Motten schon vor 236 Millionen Jahren existiert haben. Also etwa 35 Millionen Jahre früher, als man bisher dachte. Ist crazy.
Das ist
also
ein Zeitraum.
Nimmst du so einen Kackhaufen und merkst, also wahrscheinlich müssen wir diese Frage anders beantworten als gedacht.
Das ist aber auch jetzt viel. Nicht irgendwie, ja, ein paar Jährchen früher, sondern wie viel waren das? 200 noch was Millionen?
35 Millionen Jahre früher als bisher angenommen.
Ah, okay. Immer noch viel. Also, weil sie Schuppen in dem Kackhaufen gefunden haben.
Ja.
Sehr cool.
Genau. Ein ganz besonderer Kackhaufen.
Ja.
Die Frage bleibt natürlich offen, was haben dann die Schmetterlinge damals gefressen, wenn sie nicht die Blüten hatten? Weil sie waren ja vor den Blüten da.
Hühner und Eier.
Von wie vielen Millionen Jahren reden wir denn bei Hühnern und Eiern? Waren die davor da? Es könnte sein, dass sie von Farnen nektarähnliche Stoffe oder Pflanzensäfte aufgenommen haben. Also die Paleo-Diät sozusagen der Schmetterlinge damals, eher von Farnen.
Nektarähnlicher Stoff klingt ein bisschen so wie was, was du auf dein Fruchtsaftgetränk draufschreiben musst, weil du nicht Saft oder Nektar behaupten darfst, sondern weil es nur 0,02% Fruchtsaftanteil hat, schreibst du drauf nektarähnlicher Stoff.
Du, Hauptsache ein paar Zuckermoleküle drin für Energie.
Ja,
da
genau.
Sind wir auch nicht anspruchsvoll. Ja?
Hauptsache isotonisch.
Hauptsache isotonisch, genau. Oder vielleicht auch abgestorbenes organisches Material, Pilze, dies, das. Now we know.
Guten Appetit. Wie kriegt man Beton dauerhaft haltbar? Eine aktuelle Idee ist, benutzt doch statt herkömmlichen Betons, hier links im Bild, einfach lebenden Beton, der sich selbst repariert.
Rechts im Bild.
Genau, hier Testbeton, blauer Testbeton. Die Idee kommt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Nebraska und Texas. Ich finde die Forschung sehr wichtig. Beton ist ein praktischer Baustoff, aber er kriegt halt schnell Risse, das ist doof. Und wir hier in Deutschland wissen das sehr gut. Wir haben mit über 10.000 maroden Brücken ein paar zu viele. Also wie geht lebender Beton? Die Idee ist gar nicht so neu. Es gab schon früher Ansätze zu sagen, pack da irgendwelche Mikroben drauf. Aber ein Nachteil, nicht nur wie ein Schmetterling, auch eine Mikrobe braucht etwas zu essen. Sie braucht Nahrung und du musstest dann vorher, wenn du da Mikroben auf den Beton draufgetan hast oder in den Beton rein, musstest du ihnen die Nahrung per Spritze reinspritzen oder irgendwie vorher in den Beton einarbeiten und da kannst du den Beton auch gleich selbst reparieren.
Kleine Feschbar mitgeben.
Hm. Ja. Und jetzt haben sie sich gedacht, die Forschenden, lass uns doch eine künstliche Flechte bauen. Weißt du, was eine Flechte ist?
Also ich hätte sie direkt bei maroden Brücken vor meinem inneren Auge. Das sind durchaus bunte Gewächse, die so Steine gerne sehr flach bedecken, oder?
Sie sind auch gerne auf Baumrinden,
ja.
Meine ich. Das habe ich jetzt aber gar nicht nochmal nachgeguckt, sondern das ist mein eigenes solides Grundwissen vom Waldspaziergang. Das Coole an Flechten ist aber, das sind nicht nur einfach irgendwelche, so wie zum Beispiel Nashörner, sondern es sind symbiotische Systeme aus zwei Partnern. Und Flechten brauchen kein extra Lieferando. Die ernähren sich gegenseitig. Die bestehen natürlicherweise aus einem Pilz, der liefert den Schutz und Wasser, und aus Bakterien oder Algen. Die werden dann vom Pilz mit Wasser versorgt und die machen gleichzeitig Kohlenstoff und Stickstoff und davon ernährt sich der Pilz.
Das heißt, eine Flechte ist gar kein Gewächs an sich, sondern es sind immer zwei.
Ja, ein oder mehrere Mikrobionten und einem oder mehreren Photobionten.
Crazy.
Das sind die beiden Gruppen, die ich gerade gesagt habe. Der eine, der eine liefert Kohlenstoff, Stickstoff, der andere liefert irgendwie Wasser. Und das sind zwei. Und jetzt haben die sich in der Studie gedacht, lass uns doch ein synthetisches Flechtensystem bauen. Das kann sich dann selbst ernähren. Es lebt von Luft und Licht und vielleicht von Liebe.
Oh.
Und sie haben diazotrophe Cyanobakterien genommen und fadenförmige Pilze. Und die, ohne hier ins Detail gehen zu wollen, wobei ich auch nachgucken musste, was diazotroph bedeutet, aber es ist egal, für das, was sie am Ende tun, sie geben jedenfalls Calciumcarbonat ab, also CaCO3, CaCO3, auch bekannt als Kalk.
Ah,
das ist das, aus dem Muscheln bestehen, Korallen, Eierschalen. Und dieses Zeug kann ja prima Risse im Beton reparieren. Das heißt, die Flechte hängt einfach rum, sie tut nichts, sie hat keine... Ich weiß nicht, was sie fühlt, aber sie hängt einfach rum und tut ihr Ding. Sie muss nicht versorgt werden und ihr Code repariert unsere Brücke.
Das ist ja prima. Und die Brücken sehen vielleicht noch ein bisschen schöner aus und sind nicht nur so betonig.
Ja. Und sie gibt nicht nur Kalk ab. Nein, nein, das wäre ja zu einfach. In diesem Fall, in dieser Studie, haben beide Komponenten auch noch extrazelluläre polymere Substanzen ausgegeben. Also extrazellulär heißt draußen, ja? Substanz heißt Stoff und Polymer ist halt Kunststoff. Also sie geben eine Art klebrige, gelartige Matrix ab, die es schafft, diese Ausfällungen, die da kommen, also das Kalk, zusammenzuhalten und auch besser mit dem Beton zu verbinden. Also sie kacken Kalk und einen Kleber dazu. Und in der Studie wurden jetzt, es ist eine Laborstudie übrigens, drei konkrete Partnersysteme untersucht.
Okay, also Kacke rettet auch hier mal wieder die Welt, wie ich sehe.
Ja, nicht ganz so unskeptisch, bitte. Nicht ganz so leichtgläubig. Ich hatte ja erwartet, dass du jetzt sagst, und wie gut haben sie denn die Brücke repariert? Ja,
aber du hast ja schon gesagt, es ist nur Laborstudie. Das heißt, es ist eher so ein Machbarkeits- oder so Proof-of-Concept-Ding, oder?
Ich musste wieder sehr lachen. In einer durchaus seriösen Quelle, die ich gerne zu Rate ziehe. Ich mache hier mal kein Bashing und nenne keine Namen. Aber da steht drin, in Labortests konnten diese Flechten Risse in Beton heilen. Cool, dachte ich. Deswegen habe ich mir die blöde Studie auch erst angeguckt. Ja. Und in der Studie liest sich das ganz anders. Dort steht nämlich folgender Satz. Diese Flechten können an gerissenen Betonproben getestet werden.
Ach so, die haben das noch gar nicht gemacht.
Haben sie noch gar nicht. Also es steht nirgendwo, dass sie es nicht getan haben. Aber sie können getestet werden. Klingt für mich jetzt nicht so wie, das haben wir gemacht und hier ist das Ergebnis.
Okay, hier ist eine Flechte. Mach doch mal was draus.
Ich sehe aber neue Berufsbilder, die in Zukunft entstehen. Maurer braucht doch keiner mehr. Ne? Flechtenpfleger, das ist es.
Hey, ich dachte, die sind self-sufficient, die brauchen niemanden.
Ja, aber das Anziehen, das Anzüchten, da, ne, und mal gucken, wie läuft's denn hier so, Leute.
Ja.
Aber es wird unsere Lebenswelt verändern. Also Baupfusch wird einfach irrelevant. So, oh, sorry Chef, ich habe die ganze Decke falsch gegossen. Ist egal, der Beton, der fixt das schon. Ne?
Stimmt.
Warte eine Woche, wir warten es, bis wir es dem Kunden zeigen. Ich habe mich gefragt, die scheiden ja auch Kalk aus, wenn keine Risse da sind. Woher wissen sie, wann sie aufhören müssen? Ist dann am Ende die Brücke doppelt so dick?
Also wir haben jetzt eine sehr stabile Brücke. Man kann nicht mehr drüber fahren, weil sie ist ein eigener Berg geworden.
Es geht dann auch nicht mehr für besonders ästhetische, schlanke Bauwerke.
Ja.
Oder gerade, dass du sagst, hier, diese Betonbrücke, die ist jetzt Aktionskunst. Du kannst zuschauen, wie sie sich verändert.
Ja.
Sorry, Richard Serra hier. Mit seinen Site-Specific Sculptures. Das ist von gestern. Heute ist Kalkcode.
Liebe Leute, denkt an uns, wenn ihr über die sommerhaften Wiesen spaziert und Schmetterlinge seht. Oder wenn ihr das nächste Mal Kothaufen seht, auch auf so einer Wiese. Oder euch ein Pflaster abziehen müsst. Da habe ich übrigens noch einen Nachtrag. Ich habe natürlich vergessen, warmes Wasser vorher. Nicht nur Öl einweichen, auch Wasser einweichen hilft. Und wenn man das Pflaster nicht so im 90-Grad-Winkel abreißt, sondern so nah an der Haut zurückstülpt sozusagen, so 180 Grad, das kann auch noch helfen. So viel Service ist mir jetzt am Ende dieser Folge noch wichtig.
Ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben, wenn ihr nächstes Mal Brettspiel spielt und ihr habt da irgendwie Nerd-Ambitionen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach mal ausprobiert, mit was anderem zu würfeln. Dann könnt ihr irgendwie die Seiten mit einem Klebeetikett versehen und dann eine Nummer draufschreiben. Also lasst es uns wissen. Schickt uns ein Foto, womit ihr gewürfelt habt. Das würde mich interessieren, weil ich habe einfach keinen Bock mehr, mit einem normalen Würfel zu würfeln.
Nee, ich auch nicht. Und ich will jetzt basteln. Auf jeden Fall, ich will dieses Ding nachbasteln. Also, falls ich bis bald eine Bastelanleitung finde, findet ihr sie in den Shownotes, genauso wie unseren Kontakt und alle Quellen wie immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf einer Insel vier Könige.
Hallo!
Naja, okay, die Insel ist Mallorca.
Hey! Palma! Palma de Mallorca!
Da gab es den Schlagerkönig, der sein eigenes Reich verabscheut hat.
Putzfraueninsel, ätzend.
Da war der König, der dem Tod so oft ins Auge gesehen hat, dass er sich für unsterblich gehalten hat.
Hände hoch, Gesicht zur Wand.
Ich glaube nicht daran, ans Sterben, ne?
Und da waren die zwei Könige der Nacht, die sich gegenseitig immer überbieten wollten und dadurch steinreich geworden sind.
Die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken und immer sich so gegenseitig anschauen und belauern aus den Türmen heraus.
Diese Geschichten klingen vielleicht wie ein Märchen, aber sie sind alle wirklich passiert. Ich bin Jakob Baumer und das hier ist Based on a True Story, die Könige von Malle. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist kein Urlaub. Das ist ein Wahnsinn.